So, ich kann nur Ihnen sagen, dass Sie unter Umständen gefilmt werden. Sonst setzen Sie sich hier rein, wenn Sie nicht gefilmt werden wollen. Ist es hier? Wo muss ich das jetzt anmachen? Ist es an? Ach so, ich höre es gar nicht. Ach ja, wunderbar. Ne, ist ja prima. Also ihr hört mich alle? Dann können wir loslegen. So. Bevor ich, also ich bin eigentlich relativ laut. Ich hoffe, Sie müssen einfach mich anschauen vielleicht. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle. Wir wollten, bevor wir heute das Thema soziale Rolle uns anschauen, nochmal einen kurzen Rückblick machen auf das, was ich Ihnen letzte Woche erzählt habe. Es ging, wenn Sie sich erinnern, ganz allgemein darum, was ist eigentlich Soziologie, was macht die Soziologie? Wir hatten uns die Soziologie im Umfeld anderer verwandter Wissenschaften, Sozialwissenschaften angeschaut, also die Geschichte oder auch die Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen. Wir hatten Soziologie relativ klar abgegrenzt gegenüber der Psychologie, wenn Sie sich erinnern. Der ist ja vor allen Dingen um individuelle Motivationen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter geht und vielleicht auch der Anthropologie oder Ethnologie, die tatsächlich immer ganze, vollständige Gemeinschaften betrachtet. Die Soziologie, und wir hatten das ein bisschen gelabelt, in der Soziologie geht es um Menschen im Spannungsfeld sozialer Gebilde. Soziale Gebilde hatten wir kurz angesprochen, zum Beispiel soziale Gruppen, also die Familie, die Peer Group, die Arbeitsgemeinschaft, die Arbeitsgruppe, in der Sie hier als Studierende arbeiten, aber auch soziale Organisationen wie Schulen, Krankenhäuser, Universitäten. Und wir sind dann noch mal so ein bisschen eingegangen auf diese sozialen Institutionen, also Verhaltensregulierungen, etwas, was wir durchlaufen müssen in der Regel, Schulpflicht, Familiengründung und so weiter. Und haben tatsächlich festgestellt, hier geht es um das Individuum, das in irgendeiner Weise sich in diesen Gruppen verhalten muss, zu Gruppen gehören will, in Organisationen Mitglied werden will. So, und wir hatten dann noch mal ganz klar gemacht, die Debatte um sozialen Determinismus. Wir werden heute beim Thema soziale Rolle darauf eingehen. Sozialen Determinismus unseres Verhaltens, also ist alles, was wir tun, sozial determiniert, weil wir eben in Gruppen agieren, in Organisationen agieren und so weiter. Oder welche Rolle spielt der biologische Determinismus? Welche Rolle spielen eigentlich genetische Dispositionen, das, was wir mitgebracht haben? Sie wissen im Moment wieder mal diese Debatte, Neurowissenschaften, die sagen letztendlich, dass wir Leistung erbringen, beispielsweise jetzt und hier an der Universität, liegt weniger am sozialen Druck als an bestimmten Glückshormonen, die wir aussenden, wenn wir erfolgreich sind. Nicht, das wäre so diese Debatte, was ist sozial determiniert und was ist tatsächlich biologisch angelegt. Entsprechend geht es auch darum, dass die Soziologie nicht wie die Naturwissenschaften versucht, die Gesellschaft, die Gesellschaftlichkeit eins zu eins zu erklären. Das heißt, hinter den Realismus sozusagen zu kommen, sozialer Wahrheiten, sondern unser Zugang wäre in der Regel der sogenannte Konstruktivismus. Ja, das heißt, alles, was wir tun, Verhalten, soziale Phänomene, die wir versuchen zu verstehen oder zu erklären, unsere Vorgehensweise ist nicht abgekoppelt von uns als Forscherinnen oder Forscher. Wir definieren bestimmte Begriffe. Wir hatten es letztes Mal am Beispiel von Studentin nochmal durchdekliniert. Also eine Studentin definieren wir als eine jugendliche, weibliche Person mit Hochschulzugangsberechtigung und Immatrikulationsbescheinigung. Das heißt, das, was wir kennen auf der einen Seite, nutzen wir, um wissenschaftliche, soziologische Definitionen, Nominaldefinitionen, wie wir es erläutert hatten, wie ich es erläutert hatte, zu kreieren, zu generieren und damit ins soziale Feld zu gehen, um soziale Phänomene zu verstehen bzw. zu erklären. Wir konstruieren uns die Welt in einer gewissen Weise und in dem Zusammenhang müssen wir es auch aushalten, dass unterschiedliche soziologische Schulen, soziologische Perspektiven, unterschiedliche Konstruktionen der Welt vornehmen, unterschiedliche Erklärungsvorschläge entwickeln für soziales Handeln, für den Menschen im Spannungsfeld sozialer Gebilde. Ich habe es hier nochmal zusammengefasst, die Folie, die letzte Folie letzter Woche. Es gibt viele Wahrheiten in der Soziologie. Die Soziologie erfordert die Bereitschaft, mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen für ein soziales Phänomen zu rechnen. Sie erfordert die Bereitschaft, Widersprüche zu ertragen, die Bereitschaft, sich nicht mit einfachen Erklärungen zufrieden zu geben. Und insgesamt nochmal, wozu Soziologie? Sie macht die Gesellschaft nicht besser, sie beobachtet sie aus unterschiedlichen Perspektiven und versucht daraus Schlüsse über ihre Verfasstheit und der in ihr lebenden Menschen zu ziehen. So, ich hatte ja letzte Woche erwähnt, dass wir uns auch ein bisschen der Belletristik, die Belletristik bemühen wollen, um das, was wir hier lernen, besser zu verstehen. Ich hatte Ihnen empfohlen, das Buch Jakob Hein, Herr Jensen steigt aus. Es geht um einen jungen Mann, ganz kurz zusammengefasst, der in der Schule schon beginnt, bei der Post als Briefträger zu jobben, der dann im Studium diesen Job behält, der dann aufhört zu studieren und der irgendwann in die Situation gerät, auch diesen einzigen Job, den er hat als Briefträger, den er seiner Meinung nach sehr gut ausfüllt, verliert. Und wie Herr Jensen auf diesen Jobverlust reagiert, das beschreibt dieses Buch. Und wenn Sie dieses Buch lesen, dann werden Sie genau auch nochmal sehen, diesen Zusammenhang zwischen, ich sage jetzt mal, genetische Disposition oder vielleicht Sozialisationserfahrungen, die er wohl gemacht hat, die wir hier aber nicht weiter kennenlernen und eben so etwas wie sozialer Verfasstheit und sozialem Druck. Ich möchte Ihnen vorlesen, was Herr Jensen zu seinen Erfahrungen an der Universität sagt, ganz kurz, einfach um Ihnen nochmal diese vielen Wahrheiten vor Augen zu führen. Also er hat irgendeinen naturwissenschaftlichen Studiengang belegt und war aber auch in philosophischen Veranstaltungen. Also setzen wir jetzt mal die Philosophie gleich mit der Soziologie. Schlimmer, so schreibt Hein, war nur der Grundkurs Philosophie gewesen, den er aus Neugier zu Beginn des Studiums gewählt hatte, weil er genau zwischen zwei Pflichtvorlesungen stattfand und Herr Jensen ohnehin nichts Besseres zu tun gehabt hatte. Er las dort den ersten alten Griechen, der die Welt sehr schön erklärte. Es gab moralisch richtiges und moralisch falsches Handeln. Es gab den wertvollen Menschen, der durch sein Handeln bestimmt war. Genau aus diesem Grund hatte Herr Jensen diesen Kurs belegt. Wenn ein kluger Mensch über die Schwerkraft nachdachte und dann eine allgemeingültige Formel entwickelte, dann musste es doch auch möglich sein, dass jemand über die Welt nachdachte und dann ein Buch darüber schrieb, das zum Beispiel Herr Jensen lesen und damit die Welt verstehen konnte. Doch gleich nach jenem ersten Griechen war der zweite Grieche gekommen, der zwar auch eine sehr schöne Erklärung für die Welt präsentierte, die plausibel und richtig klang, aber vollkommen anders als die Erklärung des ersten Griechen war. Sie hatten dann noch ein paar Römer und Franzosen durchgenommen, die alle andere Meinungen vertraten und zum Schluss verstand Herr Jensen die Welt noch weniger als vorher. Ihr Dozent konnte oder wollte keine Empfehlung aussprechen, welcher der Herren recht hatte. In schriftlichen Arbeiten sollten sie eine Frage philosophisch diskutieren. Herr Jensen wusste, dass er kein Philosoph war, daher fühlte er sich von diesen Übungen überfordert. Er war froh, als das Semester vorüber war und belegte danach ausschließlich naturwissenschaftliche Kurse, in denen er sein Unverständnis durch Auswendiglernen ausgleichen konnte. Also auch das wird Ihnen hier geschehen. Lassen Sie sich überraschen. So, wir kommen zum ersten Thema, also inhaltlichen Thema dieser Veranstaltung. Es soll uns gehen heute um die soziale Rolle. Ich möchte Ihnen, ich hatte das letzte Woche auch schon mal erwähnt, versuchen zu zeigen, dass die Soziologie sehr individuelles Verhalten, wie tatsächlich Stress, körperlicher Stress, geistiger, physischer Stress, wir sprechen heute auch gerne von Burnout-Syndromen, dass die Soziologie solche Stressmomente, solches individuelles Verhalten tatsächlich verstehen bzw. erklären kann, nicht aus individuellen Dispositionen heraus, sondern tatsächlich aus gesellschaftlichen Gegebenheiten. Nehmen wir zu Beginn zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist der Arzt. Der Arzt heute oder die Ärztin, selbstständig, praktischer Arzt, Orthopäde, was auch immer. Arzt heißt in unserer Gesellschaft, jemand übernimmt eine soziale Position. Ich werde dazu noch kommen. So, jetzt sitzt dieser Arzt in seinem Sprechzimmer und es kommen unterschiedliche Akteure, die in irgendeiner Weise Kontakt zu ihm suchen bzw. mit ihm kommunizieren. Der klassische Kontakt ist natürlich der Patient oder die Patientin, die Erwartung hat, dass der Arzt sich Zeit nimmt, dass der Arzt die Patientin, den Patienten gesund macht, dass der Arzt, die Ärztin Arzneimittel verschreibt, die helfen, deren Zusatzkosten nicht allzu hoch sind und so weiter. Der zweite Akteur, der relevant ist für unseren Arzt, ist die Versicherungsagentur, der Versicherer, die dem Arzt ja mittlerweile vorschreibt, dass er nur so und so viel Geld pro Patient, pro Patientin in einem Quartal, also innerhalb von 3 Monaten, zur Verfügung hat. Ja, das heißt, der Arzt kann maximal 10 Minuten mit diesem Patienten, dieser Patientin innerhalb dieser 3 Monate tatsächlich auch sprechen. Dann kommt die Pharmaindustrie, die das Interesse hat, dass Arzneimittel verschrieben werden, die teuer sind, damit die pharmazeutische Industrie entsprechend Gewinne macht. Die Versicherer wollen aber, dass Arzneimittel verschrieben werden, die eher günstig sind. Dann kommt die Kassenärztliche Vereinigung, die da anstrebt, dass die Ärzte sich vernetzen, dass sie miteinander kommunizieren, dass der eine Arzt nicht mehr Zeit sich nimmt für den Patienten als der andere Arzt und dadurch Wettbewerbssituationen entstehen im Zusammenhang mit, in einer Stadt gibt es 5 Orthopäden und bei einem sind fast alle Patienten oder bei den anderen nicht. Das heißt, wir haben es hier mit einer sozialen Position zu tun, in der anscheinend Erwartungen formuliert werden, kommuniziert werden, die gar nicht alle erfüllt werden können. Also wie soll dieser Arzt, um Himmels Willen, all diese Erwartungen tatsächlich auch erfüllen? Das wird uns beschäftigen. Nehmen Sie noch ein anderes Beispiel. Die Dozentin, die Professorin, die im Sommersemester eine Vorlesung Einführung in die Soziologie durchführt. Eine Akteursgruppe sind Sie, die Studierenden, die im ersten Semester sind, von mir erwarten, dass ich die Inhalte, die ich Ihnen vermittle, so vermittle, dass Sie es verstehen. Die Tutoren, Tutorinnen, die von mir erwarten, dass ich all das erzähle, was dann tatsächlich auch in der Klausur vorkommt, damit Sie nicht Inhalte mit Ihnen besprechen müssen, die Sie hier nie gehört haben, von denen Sie eigentlich nichts wissen. Meine Kolleginnen und Kollegen, die hoffen, dass ich ein Programm habe in der Einführung in die Soziologie, was anschlussfähig ist in ihren Veranstaltungen, also im Sinne von gehen Sie dann später mal in eine Veranstaltung zum Thema sozialer Ungleichheit, sollten Sie natürlich über bestimmte Grundkenntnisse verfügen, die Sie hier gelernt haben und die dann nicht völlig konträr sind zu dem, was Sie dann in den anderen Sitzungen, in den anderen Seminaren besprechen. Studierende älterer, höherer Semester, die ein bisschen die Erwartung haben, dass sie hier nochmal zusammenhängen, vielleicht für eine Prüfung, eine Einführung, Grundlagen der Soziologie sozusagen bei mir hören. Und was hört man jetzt heraus? Mir geht's eigentlich gut. Also das heißt, die Erwartungen, die die unterschiedlichen Akteursgruppen an mich stellen, sind nicht widersprüchlich, sondern sind einigermaßen konsistent. Das heißt, im Moment habe ich noch das Gefühl, dass ich alle Erwartungen auch erfüllen kann. Ja? So, diese beiden Beispiele wollen wir ein bisschen im Kopf haben, um uns jetzt etwas systematischer die Rollentheorie oder diesen rollentheoretischen Ansatz in der Soziologie anzuschauen. Also ich sprach von sozialen Positionen. Wir definieren soziale Positionen als die relative Stellung einer Person im Rahmen einer bestimmten sozialen Struktur, also Berufspositionen, Familienpositionen, Positionen in Gruppen, Organisationen, Vereinen, Verbänden, Parteien und so weiter. So, und mit diesen Positionen sind nun unterschiedliche Merkmale verbunden. Jede Position, die wir einnehmen, verfügt über bestimmte Rechte, aber auch über bestimmte Pflichten. Ja, das heißt, ich habe das Recht, Ihnen eine Note zu geben, beispielsweise bei der Klausur. Ich habe aber die Pflicht, auch entsprechend die Inhalte zu vermitteln, die dann tatsächlich auch beantwortbar sind in der Klausur. Also Rechte und Pflichten, dann gibt es Verhaltenserwartungen an diese sozialen Positionen und es gibt Bezugsgruppen. Die Bezugsgruppen, das sind die Gruppen, die ich gerade genannt habe, beim Arzt, der Patient, die Patientin, die Versicherungen, die Kollegen und Kolleginnen und so weiter. Und diese Bezugsgruppen haben, und das ist ganz wichtig, legitime Erwartungen an die Inhaber sozialer Positionen. Legitim heißt, sie haben einen Anspruch darauf, bestimmte Erwartungen an Positionsinhaber, Inhaberinnen zu haben oder zu stellen. Und mit diesen Erwartungen, die sie haben, die legitim sind, üben sie soziale Kontrolle aus. Also sie kontrollieren als Bezugsgruppen, inwieweit der Inhaber, die Inhaberin einer sozialen Position ihren Verhaltenserwartungen entspricht. Und soziale Kontrolle impliziert natürlich auch, dass sie in der Lage sind, als Anspruchsgruppe positives Verhalten, also konformes Verhalten zu belohnen und nicht konformes Verhalten, also ein Verhalten, was nicht ihren Erwartungen entspricht, zu bestrafen, negativ zu sanktionieren. Wir werden dazu kommen. Und als letzter Punkt, diese soziale Position vermittelt uns einen sozialen Status, also der soziale Status eines Arztes, die Anerkennung, die soziale Anerkennung, die der Arztberuf in dieser Gesellschaft hat im Vergleich zu der Professorin, im Vergleich aber auch zum Kfz-Mechaniker oder zur Sekretärin, ich spreche es schon ganz bewusst geschlechtsspezifisch aus, das sind auch noch Aspekte, die an dieser sozialen Position hängen, dazu kommen wir aber noch im Laufe der Veranstaltung. So, die soziale Position, das ist so etwas wie das stabile Moment einer sozialen Rolle. Und wie ich nun diese soziale Rolle spiele, und hier sehen Sie schon, wir haben guten Grund, uns an das Theater anzulehnen. Hier, man spielt eine Rolle, wenn man eine soziale Position innehat, diese soziale Rolle nennen wir dann also den dynamischen Teil der sozialen Position. Menschen gestalten soziale Rollen. Und wenn ich diese soziale Rolle gestalte, dann bin ich konfrontiert mit einem Bündel, also mit unterschiedlichen Verhaltenserwartungen von Seiten der Bezugsgruppen. Und dann gibt es so etwas wie also die ideale Rolle. Wie sollte man eigentlich agieren in einer sozialen Position? Und Sie sehen schon, das ist ein Aushandlungsprozess zwischen den Erwartungen der Bezugsgruppen. Und es gibt so etwas wie rollenkonformes Verhalten und rollenabweichendes Verhalten. So, warum kommt die Soziologie auf dieses Problem? Wieso beschäftigen wir uns mit dem Thema soziale Rolle? Ein großes Thema der Soziologie ist die Frage, wie entsteht eigentlich soziale Ordnung? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Menschen im Prinzip alle unseren eigenen Bedürfnissen folgen, dass wir versuchen, in jeder Situation unsere eigenen Interessen durchzusetzen. Sie sehen es jetzt hier schon auch am Beispiel jetzt dieser sozialen Position. Ja, ich erwarte von Menschen, dass sie meine Interessen, meine Bedürfnisse realisieren. Also wenn jeder Einzelne im Prinzip egoistisch ist, wie kann dann so etwas entstehen wie soziale Ordnung? Und ein Aspekt dieser sozialen Ordnung ist das Moment der Verhaltenssicherheit oder der Verhaltenserwartung. Das heißt, was würden wir tun, wenn wir in eine bestimmte Situation kämen und eigentlich nicht wüssten, was von uns erwartet wird? Nicht wüssten, wie der Mensch, auf den wir treffen, uns gegenüber reagiert. Nicht wüssten, was der Mensch, auf den wir treffen, von uns erwartet. Da gäbe es natürlich Chaos. Nicht wüssten, was tatsächlich unsere legitimen Erwartungen an Positionsinhaber sind. Das heißt, die Idee dieser sozialen Rolle ist, sie gibt uns Verhaltenssicherheit. Wir werden später noch uns beschäftigen mit sozialen Normen, mit Sozialisationsprozessen, innerhalb derer wir diese Erwartungen, diese Verhaltenserwartungen kennenlernen, diese Rechte und Pflichten. Aber wenn Sie mal reflektieren, Sie kommen in eine bestimmte Situation und Sie wissen in etwa, was man von Ihnen erwartet, beziehungsweise was Sie von jemand anderen erwarten können. Was mich betrifft, was den Arzt betrifft, was die Verwaltung betrifft, die Sekretariate betrifft und so weiter. Das heißt, diese soziale Rolle trägt einen gewissen Teil dazu bei, dass so etwas wie soziale Ordnung in unserer Gesellschaft entsteht, dass wir Handlungen vielleicht sogar vorhersagen können, also wie wird die Sekretärin auf mein Ansinnen, auf meine Erwartungen reagieren, was kann ich fordern in einer bestimmten Situation und was nicht. Das wäre der Beitrag, den wir von der Soziologie im Zusammenhang mit diesem Thema soziale Rolle erwarten. Ein weiterer Moment, mit dem wir uns hier beschäftigen müssen, ist dann die Frage, was für ein Menschenbild haben wir eigentlich? Also haben wir in der Soziologie tatsächlich ein Menschenbild des Homo economicus? Wir streben alle nach individueller Bedürfnisbefriedigung. Wir instrumentalisieren die Akteure in unserer Umwelt für unsere eigenen Interessen. Oder sind wir nicht viel mehr? Und das wäre das alternative Menschenbild, wenn man so will, ein Homo Soziologicus oder Hominem Soziologici, wie das Ralf Dahrendorf sagt. Und dann müssen wir natürlich irgendwann überlegen, wenn es zwei konträre Menschenbilder sind, wo bleiben, und das hoffe ich, dass wir vielleicht im Anschluss an meinen Vortrag hier nochmal diskutieren können, wo bleiben dann sowas wie individuelle Bedürfnisse? Ja, also diese beiden Menschenbilder stehen im Raum, und die Soziologie würde unter einem gewissen kritischen Bezug tatsächlich sagen, wir gehen davon aus, dass Menschen eher soziale Akteure sind. Das heißt zum einen, wir brauchen so etwas wie Sicherheit. Wir müssen wissen, was andere von uns erwarten. Wir müssen wissen, was wir in einer bestimmten Situation sollen, müssen, dürfen. Und wir brauchen, das wäre dieses andere Moment noch, dieses sozialen Akteurs, so etwas wie soziale Anerkennung von anderen. Ja, wir wollen positiv sanktioniert werden. Und wir wollen auch vermeiden, dass uns jemand negativ sanktioniert bzw. bestraft. So, bevor ich weitermache, ganz kurz wieder ein Teil aus dem Roman. Nur um einfach mal zu sagen, wir müssen alle bestimmte soziale Positionen einnehmen und gewärtigen in diesen sozialen Positionen Verhaltenserwartungen. Es geht jetzt in diesem Fall um das Verhältnis von Herrn Jensen zu seinen Eltern. Jedenfalls dauerte es nie lange, bis Frau Jensen, also die Mutter, auf den eigentlichen Punkt ihrer Rede kam, nämlich, dass ihr Sohn wohl auch darauf hoffte, dass ihn jemand zu einer Frau mitnehmen würde. Worauf wartest du nur? Glaubst du, dass irgendwann einmal einer von deinen Freunden kommt und sagt, heute gehen wir mal nicht ins Kino, heute werde ich dich mal mit deiner zukünftigen Frau bekannt machen? Das glaub mal nicht. Ich kann auch nicht losgehen und jemanden für dich aussuchen. Du musst dir selbst etwas einfallen lassen, beschwor sie ihn. Seine Mutter war der Überzeugung, dass Menschen im Allgemeinen und sie im Besonderen nur aus einem Grund Kinder in die Welt setzten, um baldmöglichst Enkelkinder zu bekommen. Und dass alles dazwischen nur der unvermeidliche, entbehrungsreiche und qualvolle Weg zu diesem Ziel war. Weil Herr Jensen das einzige Kind seiner Eltern war, konnte er diese Bürde, von der seine Mutter im Verlauf der Zeit immer eindringlicher sprach, auch mit niemandem teilen. Der alte Herr Jensen, der Vater, saß in seinem Sessel und sagte dankenswerterweise meistens nichts. Gelegentlich verschwand er in der Küche und holte zwei Flaschen Bier, von denen er eine wortlos seinem Sohn reichte. Dann setzte er sich wieder hin. So dankbar der junge Herr Jensen seinem Vater für dieses Schweigen war, so genau wusste er, dass auch sein alter Herr von ihm enttäuscht war. Als er damals mit dem Studium angefangen hatte, schien es, als würde der Brustumfang seines Vaters um mehrere Zentimeter wachsen. Der alte Herr Jensen hatte sich dann bei jedem Besuch seines Sohnes ausführlich über den Fortgang des Studiums erkundigt und sogar seiner Frau den Mund verboten, wenn die wieder von irgendwelchen Frauengeschichten anfangen wollte. Er hatte nie viele Ideen in Bezug auf seinen Sohn gehabt, aber doch den Wunsch, dass er unbedingt einmal studieren sollte. Der alte Herr Jensen selbst hatte nur das Abitur machen dürfen, bevor er im Betrieb seines Vaters angefangen hatte. Also Sie sehen hier eine soziale Position, der Sohn, der zwei Akteure um sich hat, den Vater und die Mutter, die beide legitime Erwartungen an ihren Sohn haben. Zum einen, ich möchte gerne Großmutter werden, reproduziere dich, und zum anderen sei erfolgreicher im Leben, im Berufsleben, als ich es bin. Und wir werden sehen, dass Herr Jensen beide Erwartungen nicht erfüllen kann. Warum? Das ist dann nochmal eine andere Frage. So, nicht genug, dass wir soziale Positionen übernehmen. Wir übernehmen die mit unterschiedlichen Verhaltenserwartungen konfrontiert sind. Wir übernehmen zu einer bestimmten Zeit mehrere soziale Positionen in gesellschaftlichen Gefüge. Also Positionen in unterschiedlichen sozialen Gruppen oder Organisationen mit je spezifischen gesellschaftlich anerkannten legitimen, institutionalisierten Zielen und Funktionsweisen. In dem Text, den Sie lesen werden, ist das Beispiel von Martin Schmidt aufgeführt. Martin Schmidt, fiktiv, ist ein Lehrer. Und er ist nicht nur Lehrer als eine soziale Position, die Berufsposition. Er ist auch Vater, er ist Vereinsmitglied und er ist Ehemann. Wir sprechen hier also von einem Rollenset, von unterschiedlichen sozialen Positionen, die sie zu einer bestimmten Zeit innehaben. Sie sehen hier, man kann sich auch noch weiteres vorstellen, Autofahrer, Kollege und so weiter. Das heißt, der Mensch, wir alle befinden uns in Spannungsfeldern, wiederum in einem Spannungsfeld oder in mehreren Spannungsfeldern zwischen sozialen Gebilden. So, wenn Sie jetzt die Ehefrau noch dazu nehmen, unseres Lehrers in dem Falle Herrn Schmidt, dann sehen Sie, also nehmen Sie mal diese drei Gebilde, die Partei, die Familie und die Schule. Herr S. Hat die Lehrerrolle inne und die Vaterrolle, die unter Umständen konfligieren können. Frau S. hat die Mutterrolle und die Rolle der Wahlhelferin inne. Das heißt, nicht nur Spannungen innerhalb einer sozialen Position können entstehen, sondern auch Spannungen, unvereinbare Verhaltenserwartungen zwischen mehreren sozialen Positionen. So, und um das Ganze noch zu verkomplizieren, im Laufe unseres Lebens übernehmen wir unterschiedliche soziale Positionen in einem sozialen Gefüge oder in einem sozialen Feld. Also denken Sie an den Beruf. Sie sind beispielsweise irgendwann Lehrling, dann Geselle, dann Meister. Das sind unterschiedliche soziale Positionen. Sie sind Student, Studentin, dann entscheiden Sie sich zu promovieren, die soziale Position des Doktoranden, der Doktorandin. Und wenn Sie es schaffen, dann werden Sie irgendwann Professor oder Professorin. Auch das wieder eine Position im Rahmen von, wir sprechen hier von Rollensequenzen oder eben sozusagen ganz allgemein, wir sind irgendwann Kinder, dann Jugendliche, Erwachsene und Kreise. Auch das sind soziale Positionen im sozialen Leben, die verknüpft sind mit unterschiedlichen Erwartungen. So, jetzt gehen wir mal rein in so einen Kommunikationsprozess. Jemand hat eine soziale Position inne. Es gibt eine Bezugsgruppe, einen Vertreter, eine Vertreterin einer Bezugsgruppe, die eben tatsächlich legitime Verhaltenserwartungen an diesen Positionsinhaber hat. So, und jetzt muss ich das ja kommunizieren. Das ist ein klassischer Kommunikationsprozess. Das heißt, jemand sendet eine Botschaft und jemand empfängt eine Botschaft. In der Regel derjenige, der etwas erwartet, sendet diese Erwartung an den Positionsinhaber bzw. an denjenigen, der eine Rolle gestaltet, eine Rolle spielt. Die Frage, die wir uns natürlich immer stellen müssen, wie kommt die Botschaft bei dem Empfänger an? Also kann man tatsächlich sicher sein, dass derjenige, der mit einer Verhaltenserwartung konfrontiert wird, genau das versteht, was derjenige, der diese Verhaltenserwartung sendet, damit gemeint hat. Was müssen wir also tun, um uns verständlich zu machen? Und die nächste Frage im Kommunikationsprozess ist da natürlich, wie reagiert jetzt der Empfänger auf diese Verhaltenserwartung? Und man könnte jetzt natürlich sagen, wenn jemand meine Erwartungen im Kommunikationsprozess erfüllt, dann hat er meine Botschaft verstanden, dann ist das, was ich kommuniziert habe, so angekommen, wie ich es gewollt habe und er reagiert adäquat. Sie werden sehen im Laufe dieser Veranstaltung, dass dem nicht notwendigerweise so ist. Wir hatten auch ein bisschen diese Idee, man kommt in eine Situation hinein und erwartet vom anderen etwas, erwartet auch, was der andere von einem erwartet. Ob es jetzt tatsächlich dieser Kommunikationsprozess ist, der Inhalt der Rede, oder ob es einfach bestimmte Standards sind, das müssen wir uns im Einzelnen nochmal anschauen. Aber wichtig, wir haben es mit Kommunikationsprozessen zu tun, wir haben es mit Botschaften zu tun, die empfangen werden müssen und auf die reagiert werden muss. wir verkomplizieren weiter. Also wir hatten ja schon ein bisschen uns vorgestellt, diese Situation des Arztes oder auch der Professorin. Und Sie haben sich ja bestimmt auch schon überlegt, wenn sowas wie Spannungen entstehen, weil Erwartungen nicht vereinbar sind miteinander, wie könnte man solche Spannungen lösen? Und dafür haben wir auch ein Konzept. Wir differenzieren nämlich oder hierarchisieren, wenn Sie so wollen, Erwartungen in Kann-, Soll- und Muss-Erwartungen. Ja, das heißt, der Arzt beispielsweise, ich hatte jetzt hier oben die Professorin, aber es ist egal, die Muss-Erwartung des Arztes ist natürlich sozusagen seine Patienten sich an die Regeln der Versicherung zu halten, sich an die Regeln der kassenärztlichen Vereinigung zu halten, Menschen nicht krank zu machen, sondern sie gesund zu machen, sich korrekt zu verhalten, korrekt abzurechnen und so weiter. Das heißt, oder nehmen wir jetzt die Professorin, ich muss die Notengebung begründen, ich muss regelmäßige Sprechstunden abhalten, ich darf niemand von Ihnen wegen Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit oder religiöser Zugehörigkeit diskriminieren oder wegen Alter. So, das wäre das eine. Das ist der harte Kern, wenn man so will, meiner sozialen Position. Da komme ich nicht drum herum. Dann gibt es Sollerwartungen. Jetzt nehmen wir wiederum den Arzt. Der Arzt soll dem Patienten so oft wie möglich betreuen. Er soll sich Zeit nehmen für den Patienten, für die Patientin. Und er soll ihm die adäquaten Arzneimittel zur Verfügung stellen, die auch nicht so teuer sind. Die Professorin soll ihre Inhalte nachvollziehbar kommunizieren und sie soll ihnen Gelegenheit zum Nachfragen geben, das haben wir nachher. Und was die Kann-Erwartungen betrifft, beim Arzt natürlich sich Zeit zu nehmen, tatsächlich mehr Zeit als notwendig, in Anführungszeichen, für auch andere Gebrechen, Probleme des Patienten, der Patientin. Im Falle der Professorin wäre es dann einfach, dass sie von mir erwarten, dass ich, wenn ich jetzt rausgehe, dass sie mir irgendwelche Fragen stellen können, dass ich sie berate jenseits meiner Sprechstunden. Und Sie sehen schon, mit diesen unterschiedlichen Erwartungen sind natürlich auch unterschiedliche Sanktionspotenziale verknüpft. Ja, wenn ich gegen eine Muss-Erwartung verstoße, dann muss ich gewärtigen, dass ich mich tatsächlich kriminell verhalten habe unter Umständen, zum Beispiel auch Sie zu diskriminieren, das wäre kriminelles Verhalten, Sie könnten mich dafür anzeigen. Ich muss meine Notengebung begründen, wenn ich das nicht tue, können Sie tatsächlich in der Verwaltung sich beschweren und so weiter. Ja, es gibt also tatsächlich gesetzliche Regelungen, gesetzliche Sanktionspotenziale. Bei den Sollerwartungen sind die Sanktionspotenziale schon etwas weicher. Ja? Also wenn ich meine Inhalte nicht nachvollziehbar hier kommuniziere, werden sie unruhig, sie unterbrechen mich ständig, sie fragen nach, sie reden miteinander. Das heißt, sie zeigen mir in einer gewissen Weise, dass es so nicht geht. Wir werden nachher schauen, kann ich irgendwie darauf reagieren, versuchen besser zu werden, versuchen mich einfach abzuschotten. Aber das ficht mich natürlich lange nicht so an als diese gesetzlichen Verordnungen, die gesetzlichen Regelungen. Und nochmal etwas milder sind dann die Sanktionsmöglichkeiten bei Kann-Erwartungen. Also Sie grüßen mich vielleicht nicht, wenn Sie mich im Aufzug sehen, wenn ich nicht in der Lage oder bereit bin, mit Ihnen jenseits der Sprechstunden zu kommunizieren. So, jetzt kommen wir endlich zu dem, was ich Ihnen am Anfang versprochen habe. Wir wollen also psychischen Stress, ein Krankheitsbild, versuchen, nicht medizinisch und auch nicht psychologisch zu verstehen oder zu erklären, sondern wir wollen es tun mit dem Werkzeug der Soziologie. Es gibt zwei Konflikte, die sich ergeben können aus diesen unterschiedlichen, nicht vereinbaren Verhaltenserwartungen von Bezugsgruppen, legitimen Verhaltenserwartungen von Bezugsgruppen. Das eine ist der sogenannte Intra-Rollenkonflikt, also der Konflikt, der sich innerhalb einer Rolle ergibt, Widerspruch zwischen den Verhaltenserwartungen unterschiedlicher Bezugsgruppen gegenüber einem oder einer Positionsinhaberin. Ergebnis wäre Rollenstress. Also wir hatten es vorhin bei dem Arzt. Der Arzt als Rollenträger wird konfrontiert mit, und das ist das Wichtige, strukturell, gesellschaftlich vorgegebenen, unvereinbaren Verhaltenserwartungen. Also er kann nicht allen Erwartungen, er kann nicht alle Erwartungen der unterschiedlichen Bezugsgruppen, des Patienten, der Kollegen, Kolleginnen, der Kassenärztlichen Vereinigung, der pharmazeutischen Industrie und den Versicherungsträgern, er kann ihnen nicht entsprechen. Das heißt, er muss in irgendeiner Weise versuchen, mit diesen widersprüchlichen Erwartungen umzugehen. So, jetzt kann man natürlich sagen, die Masse der Ärzte wird vielleicht keinen Stress bekommen. Ja? Also kann sein, dass sie irgendwie gut damit umgehen können. Es wird aber welche geben, die tatsächlich Stress haben. Und wir wollen eben versuchen, diesen Stress nicht individuell zu erklären, sondern aus gesellschaftlichen Gesamtzusammenhängen heraus. So, und eine Lösung dieses Stresses könnte natürlich das sein, was wir eben gerade uns angeschaut haben. Man macht sich bewusst, welche Verhaltenserwartungen muss ich erfüllen? Also wo laufe ich tatsächlich Gefahr, dass ich angezeigt werde, wenn ich Erwartungen nicht erfülle? Ja, mittlerweile haben die Ärzte tatsächlich ein Problem mit den Versicherern. Also sie dürfen ihr Budget nicht überziehen. Wenn sie es überziehen, müssen sie selbst bezahlen. Ja, das heißt, hier wäre eine starke Sanktion im Gegensatz zu dem Patienten, der Patientin, die eben sagt, bitte, ich habe ein Problem, ich werde nicht gesund, Sie müssen mir helfen. Und der Arzt sagt, gut, ich muss, aber mehr als mein Bestes tun kann ich nicht. Das heißt, wir hierarchisieren die Verhaltenserwartungen. Ja, wir sagen, muss sein, soll sein, kann sein. Ja? Und in dem Zusammenhang versuche ich, einem Rollenstress zu entgehen, indem ich eben nur den Bezugsgruppen gegenüber mich rollenkonform verhalte, die tatsächlich diese Muss-Erwartungen an mich stellen, um diese Unvereinbarkeit zu verhindern. So, das ist nur dieses Bild nochmal. Der nächste Konflikt ist der Interrollenkonflikt. Also der Konflikt, der sich ergibt, dadurch, dass wir zu einer bestimmten Zeit unterschiedliche soziale Positionen innehaben. Widerspruch zwischen den Verhaltenserwartungen von Bezugsgruppen unterschiedlicher sozialer Positionen und wiederum Rollenstress. Also da ist natürlich das beste Beispiel immer der Lehrer oder die Lehrerin in der Schule, die im Klassenzimmer beispielsweise einen Sohn oder eine Tochter sitzen hat. Ja, das heißt ganz konkret, die Schülerinnen und Schüler haben bestimmte Erwartungen an den Lehrer, die Lehrerin. Dann sitzt aber der Sohn in der Klasse und hat die Erwartung, dass der Vater sich in ganz anderer Weise mit ihm beschäftigt als mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Das wäre so eine Art Interrollenkonflikt. Also zu einer bestimmten Zeit geraten Verhaltenserwartungen an unterschiedliche soziale Positionen miteinander in Konflikt. Oder erinnern Sie sich oben an die Frau von Herrn Schmidt, unseres Lehrers, die eben auf der einen Seite ihre Kinder versorgen soll und gleichzeitig in die als Wahlhelferin sonntags zur Verfügung stehen soll. Das heißt, auch hier wieder Erwartungen, die sie nicht verknüpfen kann. Daraus kann Rollenstress entstehen. So, jetzt haben wir hier ein paar mehr mögliche Lösungen dieses Rollenstresses. Zum einen, wir definieren einfach, was die Dominanzrolle ist. Also das heißt, der Lehrer in der Schule sagt seinem Sohn, ich bin jetzt hier als Lehrer und nicht als Vater. Du kannst diese Verhaltenserwartung nicht an mich stellen, dass ich mich anders um dich kümmere als um die anderen. Ja? Hier bin ich ein Träger eines Berufes und nicht ein Familienvater. Das wäre eine Möglichkeit, diesem Konflikt zu entgehen. Ein weiterer ist das sogenannte Rollentransfer. Das ist etwas, was ich sozusagen dann verinnerliche, also im Sinne von, ich bin immer so, wie ich bin. Also ich bin als Lehrer, Lehrerin autoritär meinen Schülern gegenüber, aber auch meinem Sohn gegenüber. Das heißt, diese unterschiedlichen Erwartungen, die lasse ich gar nicht aufkommen, sondern ich verhalte mich in jeder sozialen Position gleich. Ja, das wäre dieser Rollentransfer. Die Rollenschottung, das ist schon etwas weicher, also im Sinne von, ich versuche bestimmte Erwartungen von mir fernzuhalten, ja, und sage jetzt nicht, hier nicht, vielleicht nachher, später, aber jetzt nicht. Und Rollendistanz, das ist etwas, was letztendlich heißt, ich versuche diese Erwartungen nicht zu verinnerlichen. Also ich versuche es nicht an mich rankommen zu lassen. Ich habe eine soziale Position oder mehrere soziale Positionen, aber ich versuche einfach diese Erwartungen sozusagen nicht zu nahe kommen zu lassen, an mich herankommen zu lassen. Das heißt, der Sohn in dem Moment ist zwar mein Sohn und ich bin der Vater oder ich bin die Mutter, aber ich distanziere mich in einer gewissen Weise von dieser sozialen Position. Also alles mögliche Lösungen, um diesem Rollenkonflikt aus dem Weg zu gehen. Und Sie sehen hier, der Großteil der Lösungen, der uns zur Verfügung steht, ist wiederum nicht notwendigerweise individuell, sondern tatsächlich auch wieder strukturell vorgegeben. Also die Hierarchisierung oder die Abschottung oder auch die Dominanzrolle. Ja? Das sind alles Verhaltensweisen, Lösungsmuster, die uns vorgegeben sind und wo wir nicht irgendwie zurückgreifen müssen, wie um Himmels Willen könnte ich denn mit diesem Konflikt umgehen. So, wir alle spielen Theater. Wo bleiben wir? Wir hatten erwähnt, die Soziologie geht von einem sozialen Akteur aus, vom Homo Soziologicus. Wir brauchen Sicherheit in sozialen Situationen. Wir spielen also das, was von uns erwartet wird oder was wir glauben, dass von uns erwartet wird oder was kommuniziert wird. Wir versuchen, positiv sanktioniert zu werden. Wir versuchen, negativen Sanktionen aus dem Weg zu gehen. Wo bleibe ich? Also gibt es etwas jenseits der Vergesellschaftung, wie wir sagen, dieser Verhaltenserwartungen in mir? Das wollen wir noch ein bisschen diskutieren. So, dann wäre natürlich die Frage, warum verhalten wir uns eigentlich so rollenkonform? Was treibt uns dazu? Ich hatte erwähnt, die Sicherheit sozusagen, ja, zu wissen, was auf mich zukommt. Und hier gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen, ganz grob formuliert. Ich hatte ihn schon erwähnt, glaube ich, Soziologe, amerikanische Soziologe Talcott Parsons, geht davon aus, dass wir Menschen im Laufe unserer Sozialisation, unseres Hineinwachsens in den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang, das, was von uns erwartet wird, internalisieren. Das heißt, auch der Überzeugung sind, dass das, was von uns erwartet wird, genau das ist, was wir auch tun wollen. Also Parsons ist jemand, dafür wurde er natürlich auch kritisiert, der der Meinung ist, Konflikt, Rollenabweichung findet in der Regel nicht statt, es sei denn, die Menschen sind wirklich völlig neben der Kappe. Aber die Gesellschaft selbst ist eine solche, die es den Menschen ermöglicht, innengeleitet, freiwillig, überzeugt davon, sich rollenkonform zu verhalten. Wir tun es gern. Wir freuen uns. Wir haben es verinnerlicht und damit haben wir keine Probleme. Die andere Erklärung wäre natürlich die, dass wir in unseren Sozialisationserfahrungen tatsächlich konditioniert wurden, im Sinne von, wir wurden schon immer für Verhalten, was erwartet wurde, positiv belohnt, sanktioniert und für Abweichung bestraft. Das heißt, wir wissen, was wir tun sollen, ohne dass wir es verinnerlicht haben, ohne dass wir notwendigerweise der Meinung sind, dass es auch richtig ist. Also, wir verhalten uns rollenkonform tatsächlich, um Ärger zu entgehen und in dem Sinne außen geleitet. Oder um dieser Strafe im weitesten Sinne zu entgehen. Das heißt, hier kommen dann schon solche Mechanismen hinein, die wir uns im Einzelnen anschauen müssen. Also wenn ich die Kraft habe, sage ich jetzt mal, in einer bestimmten sozialen Position im Rahmen eines Inter- oder Intrarollenkonflikts, ohne dass ich Stress empfinde, mich sozusagen gegen die Erwartungen verhalte, tatsächlich mich abweichend verhalte, ja, wo habe ich das her? Kommt es aus mir? Sind es genetische Dispositionen? Habe ich gelernt, im Rahmen meiner Sozialisation Widersprüche zu ertragen, es tatsächlich zu ertragen, dass ich auch mal bestraft werde für abweichendes Verhalten? Und hier kommt dieses Moment also der Sozialisation und der Identität hinein und, wie wir es nennen wollen, auch Ambiguitätstoleranz. Also ich muss mit Widersprüchen umgehen können. Ich muss mich dazu verhalten, ohne dass ich in Stress falle. Ich muss also in der Lage sein, auch mich abzuschotten oder die Rollendistanz zu leben. Ich muss die Stärke haben, mit diesen unterschiedlichen Erwartungen umzugehen. Und ich denke, man muss tatsächlich darüber diskutieren, wo kommt im Einzelnen diese Stärke her. So, zum Schluss das, was wir gerne machen, hier nochmal dieses Erklärungsmodell. Also wenn wir denn tatsächlich erklären könnten, wie bestimmtes Verhalten entsteht, wie würden wir es im Zusammenhang mit Rollenspiel tun? Das zu Erklärende wäre also, ich hatte es Ihnen schon erzählt, Herr S., Herr X. hat psychischen Stress. Warum? So, und das Explanans, also das Erklärungsmodell, was wir nun anwenden, heißt, so im Sinne eines sozialen Gesetzes, immer wenn Menschen in einer sozialen Position mit unterschiedlichen Verhaltenserwartungen konfrontiert werden, geraten sie in eine Stresssituation. So, jetzt beobachten wir diesen Lehrer und stellen fest, Herr X hat zum einen eine soziale Position inne, und zweite Randbedingung, wie wir sagen, also R1, R2 sind Randbedingungen. Diese soziale Position ist mit widersprüchlichen Erwartungen verknüpft. Daraus folgt die Wahrscheinlichkeit, dass unser Herr X, unser Lehrer, psychischen Stress erlebt, ist sehr groß. Das wäre unser Erklärungsmodell. Und das müssten wir jetzt im Feld, das heißt zum Beispiel, indem wir den Herrn Schmidt befragen oder indem wir unterschiedlich viele Lehrer, Lehrerinnen befragen, ob diese Bedingungen auf sie zutreffen und ob sie sozusagen den Stress, den sie empfinden, ob wir den tatsächlich zurückführen können auf diese unterschiedlichen Verhaltenserwartungen oder ob nicht, wenn jemand Stress empfindet, ganz andere Gründe dafür herangezogen werden. So, ich bin so langsam am Ende und bin jetzt offen für Fragen aus der Runde. Finde, wir könnten folgende Dinge diskutieren. Also gibt es tatsächlich soziale Räume oder Räume, in denen wir nicht kontrolliert werden, in denen wir nicht Rollen spielen? Gibt es so etwas wie Rollenwandel? Also verändern sich Verhaltenserwartungen im Laufe von gesellschaftlichen Prozessen? Und haben Sie irgendeine Idee, wie man diesen Rollenansatz kritisieren könnte, weil er Ihnen Unbehagen verschafft im Sinne von, um Himmels Willen, so kontrolliert, so sozialisiert, so vergesellschaftet wollten wir eigentlich nicht sein? Also das wären nur Anregungen, aber natürlich wollen wir zuerst Unklarheiten, Fragen, die Sie haben, diskutieren, beantworten. Entschuldigung?
Ich habe manchmal Probleme, die Abbildung in den Texten nachzuvollziehen.
Ja, beispielsweise. Fällt Ihnen eine ein? Also mein Problem ist, also einmal können Sie im Tutorium natürlich solche Fragen stellen und hier sollten wir eigentlich nur die Fragen diskutieren, die ich jetzt auch tatsächlich erläutert habe. Ja, ich sage, Sie soll, also der Text ist eine Sache, den besprechen Sie dann im Tutorium. Also wenn Sie jetzt ganz konkrete Fragen haben, das macht mich jetzt etwas unglücklich, weil ich Ihnen ja nicht gut antworten kann, weil ich nicht weiß. Okay. Gut, aber haben Sie jetzt vielleicht aus der Vorlesung dann Fragen? Okay, gut, ja? Das ist ja eine Frage, die wir jetzt erstmal alle gemeinsam hier diskutieren könnten. Also sind Sie der Meinung, dass die Soziologie von menschlicher Unfreiheit ausgeht? Vielleicht könnte ich Sie nur fragen, was meinen Sie damit? Ja, aber nehmen wir mal nicht nur Stress, sondern also gehen Sie jetzt mal von dem Pathologischen weg, sondern sagen Sie einfach, Sie wollen vermeiden, dass man Sie negativ sanktioniert. Ja, das heißt, Sie verhalten sich in einer bestimmten Situation so, wie man es von Ihnen erwartet, weil Sie keine Lust haben oder gerade keine Kraft haben, um mit Widerspruch oder mit negativen Sanktionen umzugehen. Ja, so, das wäre ja der Mechanismus. Und ich meine, also die erste Frage, kann man sagen, dass die Soziologie den Menschen immer in solchen, Sie sagen unfreien, ich würde sagen auch vergesellschafteten Situationen sieht? Meine erste Antwort lautet natürlich, nicht alle Soziologen, Soziologinnen sind Rollentheoretiker. Ja, das heißt, auch die Rollentheorie, wie ich sie Ihnen heute nahegebracht habe, ist ein bestimmter Versuch, soziales Verhalten zu verstehen oder zu erklären. Andere würden sagen, also dieser Homo Soziologicus, das ist nicht das, was wir in der Soziologie brauchen, um soziales Handeln verstehen zu erklären. Ja, es ist ein Ansatz, also das wäre der Punkt. So, aber Ralf Dahrendorf oder die Rollentheoretiker, Rollentheoretikerinnen, die würden schon sagen, die meisten Situationen, in denen wir uns befinden im Alltag, sind Situationen, in denen etwas von uns erwartet wird. Also gehen Sie in intime Situationen wie Freundschaften, Beziehungen, Liebesbeziehungen. Selbst da, das eine wäre Verhaltenssicherheit, etwas krude formuliert. Ja, man weiß, dass der Partner, die Partnerin bestimmte Verhaltensweisen von mir erwartet. Umgekehrt habe ich aber auch die Erwartungen. Und gleichzeitig sagen wir natürlich, in der Regel sollten wir uns in solchen Liebesbeziehungen nicht unfrei fühlen. Ja? Und dennoch würde man es mit diesem rollentheoretischen Blick auch verstehen können. Ja? Gibt es Anmerkungen dazu, weitere Fragen? Es hatten sich ja noch einige gemeldet. Ja? Können Sie etwas lauter sprechen damit?
Ja.
Gut, vielleicht gebe ich das jetzt einfach mal ins Plenum. Hat jemand verstanden, wie ein Interrollenkonflikt zustande kommt und kann versuchen, es der Kommilitonin oder allen anderen auch zu erklären? Ja? Intra kommt jetzt, okay? Intra, ja? Ja, ist okay. Also wichtig ist dieses Moment der unvereinbaren Erwartungen. Ja? Legitime Erwartungen unterschiedlicher Gruppen, die aber nicht vereinbar sind. Ja, ich kann als Lehrer nicht den Schülern und Schülerinnen freigeben, ja, und sagen, lernt doch gerade wie ihr wollt, lernt draußen im Garten, wir treffen uns in einer Stunde wieder. Und gleichzeitig dem Direktor sagen, dem Rektor der Schule, ja, ich bin mit meinem Curriculum, komme ich gut voran, wir haben ganz bestimmte Inhalte gelernt und so weiter, ja, als Beispiel. Ne? Das heißt also, es muss legitim sein, das ist so die Idee, wir haben gute Gründe, bestimmte Verhaltenserwartungen zu stellen und sie sind unvereinbar, zum einen innerhalb einer Rolle und zum anderen zwischen Rollen. Gibt es weitere Fragen oder vielleicht auch Diskussionsbeiträge schon zu meinen kritischen Fragen, die ich gestellt habe? Ja, Frau Mauritz?
Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass oder eine Unterscheidung getroffen zwischen einmal der sozialen Position und der sozialen Rolle. Und ich habe das so verstanden, dass die soziale Position diesen statischen Moment eher zeigt und die soziale Rolle den dynamischen Teil. Gibt es also noch weitere Unterscheidungen zwischen beiden, weil ich hatte oft das Gefühl, dass es danach also recht simultan oder gleich halt behandelt wird. Das ist auch, also was man stimmt, nur um es nochmal, können Sie es noch stärker abtrennen?
Also die Position ist etwas, was wir beschreiben können. Ja, wir können sagen, es gibt im Berufssystem unterschiedliche Positionen. Lehrer, Rektor, Professor, Arzt, Kfz-Mechaniker, was weiß ich. Das sind alles soziale Positionen, ja, die man einnehmen kann. Und mit diesen sozialen Positionen sind auch jenseits der Akteure bestimmte Rechte und Pflichten verbunden. Und das dynamische Moment ist dann die Art und Weise, wie ich mich in dieser sozialen Position verhalte, wie ich meine soziale Rolle spiele, ja? Welchen Verhaltenserwartungen ich entgegenkomme, wie ich Rollenkonflikte löse, ja, inwieweit ich bereit bin, mich negativ sanktionieren zu lassen und so weiter. Das heißt, da haben wir schon, wenn man so will, ein individuelles Moment. Ja? Also Sie würden vielleicht die Rolle der Studentin anders spielen als Ihre Kommilitonin. Ja? Anders mit solchen Konflikten umgehen. Also schon alleine diese greife ich auf eine die Rollendistanz zurück, also distanziere ich mich jetzt von dieser Rolle, lasse es nicht an mich rankommen, oder wähle ich Transfer, indem ich einfach sage, ich bin immer so, wie ich bin immer autoritär oder ich bin immer laissez-faire. Ja, das sind natürlich individuelle Momente des Rollenspiels, die gleichzeitig aber wiederum in Situationen stattfinden, die vorgegeben konfliktreich sind. Also das liegt nicht an mir, ja, dass eine Rolle konflikthaft ist oder eine, ja, oder eine soziale Position. Ja, aber das ist, denken, es ist schon so, diese Rolle ist das Spiel, ist, da, ist der Mensch. Die Position, die existiert jenseits von uns. So, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Haben Sie alles verstanden? Ja, wollen wir ein bisschen mal, also könnten Sie sich Kritikpunkte an diesem rollentheoretischen Ansatz vorstellen? Ich meine, Sie hatten es, ne, Sie hatten ganz klar gesagt, Sie empfinden es als einen Ansatz, der den Menschen unfrei macht in irgendeiner Weise, ihn immer in soziale Situationen setzt oder stellt, wo er irgendwie das tun muss, was andere von ihm erwarten. Ja? Ja.
Ich finde, das ist bei dieser Rollentheorie, vor allem auch bei Carsten, sehr vernachlässigt.
Ja, wobei da wäre es jetzt wieder, also ne, die Kritik ist, dass wenn man die Rollentheorie ernst nimmt, dass wir eigentlich diese nicht erklären können, warum bestimmte Leute wunderbar damit umgehen und andere nicht. Parsons hätte eine Erklärung dafür. Also Parsons sagt einfach, wir sind, wenn die Sozialisation erfolgreich ist, dann machen wir das freiwillig. Ja, dann wollen wir sozusagen in diesen Situationen das tun, was von uns erwartet wird. Ja? Und gut, okay, jetzt Moment. Und jetzt kommt der Stress. Also jetzt kommt natürlich diese Unvereinbarkeit. Und dann würde Parsons natürlich sagen, A, wir haben es verinnerlicht und B, wir können versuchen zu hierarchisieren. Also das wäre mit Sicherheit seine Antwort. Ne, wir gucken mal, was es muss, was es soll, was es kann. Ja, damit kann ich natürlich in einer gewissen Weise schon solchen Konflikten entgehen, im Intrabereich wie auch im Interrollenbereich. Auch da kann ich sagen, was es muss und was es nur in Anführungszeichen kann. Ja? Aber es fehlt, das ist Ihre Kritik, es fehlt so ein Moment. Ja, und da ist die Frage, kann es die Soziologie, ja, dieses Moment des individuellen Umgangs mit solchen Konflikten. Und ich hatte natürlich hingewiesen, da würde man sagen, das wäre jetzt auch nicht das Thema der Rollentheorie, sondern vielleicht der Sozialisationsforschung. Ja, also wie bin ich sozialisiert worden? Bin ich sozialisiert worden, dahingehend, dass ich mit solchen Konflikten umgehen kann. Ja, dass ich sozusagen so stark bin in sozialen Situationen, dass ich es ertragen kann, wenn Menschen mich sanktionieren, negativ sanktionieren und sagen, gut, ist halt so, ich kann es nicht ändern, ich muss damit umgehen und versuche aber, es nicht zum Stress werden zu lassen. Ja, warum nicht? Ja, na klar, klar, ja. Also ich glaube, die Frage nochmal ist ein bisschen, versuchen Sie mal nicht immer zu sagen, die Soziologie, ja, sondern also diese Theorie, dieser theoretische Ansatz. Was glauben Sie? Also jemand ist im Knast gelandet. Ja, jemand ist im Knast gelandet. Könnte man jetzt versuchen, mit dem, was Sie heute gehört haben, also mit dem rollentheoretischen Ansatz, dieses Verhalten zu erklären? Oder diese Situation zu erklären? Der Arzt sitzt im Knast. Warum? Warum könnte ein Arzt heute im Gefängnis sitzen? Ja? Also neulich kam irgendeine Situation im Fernsehen, irgendein Arzt hat tatsächlich gesagt, jetzt weiß ich nicht, was im Film oder was im Berichten, dass er die Patienten tatsächlich, dass er mehr Geld ausgibt, als er ausgeben darf. Und dass er dann versucht hat, mit bestimmten gefälschten Rezepten, ich glaube, es war im Tatort, mit bestimmten gefälschten Rezepten sich Geld zu beschaffen, um diese Mehrausgaben, die auf ihn zukommen, tatsächlich sich zu ermöglichen. Und das heißt natürlich, er hat illegal agiert und könnte jetzt ins Gefängnis kommen. Ja? Genau.
Dann kann natürlich diese Spannung entstehen, dass er dann die Geld zu unterschlagen, um die Erwartung seiner Familie zu entsprechen.
Das heißt also, wenn man so will, wäre die Soziologie hier fast stark, ja, weil sie würde eben den Menschen im Gefängnis nicht als jemand verstehen, der gescheitert ist, also sozusagen individuell gescheitert ist, sondern jemand, der versucht hat, diesen Konflikt zu lösen und sich entschieden hat, dafür gegen Muss-Erwartungen zu verstoßen. Ja, also man, ne, wir kommen irgendwann mal in der Sozialisationstheorie gibt es die Theorie von Lawrence Kohlberg zu moralischer Entwicklung. Ja, da geht es darum, unter welchen Bedingungen heißen wir illegales, abweichendes, kriminelles Verhalten für gut. Und dann geht es darum, wie begründen wir es. Ja, und wenn dieser Arzt würde jetzt vielleicht sagen, mein kriminelles Verhalten begründe ich damit, dass mir das Leben der Patienten, die Versorgung der Patienten wichtiger ist als die Gesetze. Ja, dann muss ich eben für eine bestimmte Zeit ins Gefängnis. Ja? Also es wäre sozusagen eine Moral, die sich über die Gesetze stellt und versucht so den Konflikt zu lösen. Nützt ihm natürlich nicht viel, aber das, ich meine, es wäre genau gegen diesen Versuch zu sagen, bei Parsons wäre es vielleicht anders. Ja, Parsons würde sagen, jemand, der im Knast landet, der ist irgendwie, hat der seinen Sozialisationsprozess nicht gescheit realisiert. Ja, weil gegen Muss-Erwartungen würde sich bei Parsons niemand stellen. Ja. Ja? Also ich nur noch mal ganz kurz, ne, ich hatte vorhin eine Passage aus dem Roman vorgelesen. Ja, die Idee ist ja, also es gibt soziale Positionen, die besetzen wir. Die Situation, es gibt die soziale Position im Beruf, die wird von einer Person nicht besetzt. Kann sein, es ist eine Frau, die sich für die Familie entscheidet. Ja, diese Frau wird positiv sanktioniert. Also die wird man belohnen in unserer Gesellschaft, in anderen Gesellschaften vielleicht nicht. Es gibt den Mann, der Aussteiger oder eben sagt, ich kann nicht, also ich habe den Job verloren, ich habe irgendwie, wir werden das mit Herrn Jensen noch mal ein bisschen näher kennenlernen, man hat mich entlassen und ich habe nichts gelernt, ich kann nur Briefträger und wenn ich nicht Briefträger bin, dann kann ich eben nichts. Ja, jetzt ist es die soziale Position zum Beispiel innerhalb der Familie. Die Eltern attackieren ihn. Ja, das ist seine relevante soziale Position. Oder wir werden sehen, er trifft auf Kollegen, ehemalige, die ihn fragen, was machst du jetzt? Und er sagt, ich mache nichts. Ja, das heißt, hier entstehen legitime Erwartungen im Sinne von, ja, aber du musst doch irgendwas tun. Als Mann muss man einen Beruf haben beispielsweise. Ja, da entsteht Konflikt. Aber das wäre eigentlich Teil durchaus dieser Rollen, dieses rollentheoretischen Verständnisses. Ja?
Das, was ich anmerken wollte, nämlich, dass zum Beispiel Frauen den Beruf entscheiden, sich eben über das Rollenbild der Mutter entscheiden. Mhm. Und dass es eben auch ein Rollenbild gibt, was dem Arbeitslosen entspricht.
Ja, wobei Arbeitslosigkeit schon, also Arbeitslosigkeit ist ein soziales Problem. Ja, das heißt also, wenn Sie, sagen wir mal, als jüngere Menschen, es ist nochmal anders. Ja, Arbeitslosigkeit vielleicht mal 6 Monate nach dem Studium ist kein Problem. Aber auf jemanden zu treffen, der mit 35 arbeitslos ist, ist ein Problem. Ja, das heißt, in einer bestimmten, sagen wir mal, im Verein oder in einer Freundesgruppe, ja, gibt es eben dann tatsächlich Erwartungen an jemanden, du musst doch irgendwas im Leben tun, du musst doch eine Position einnehmen im Beruf und jemand sagt, nein, das tue ich nicht.
Da wird ihnen aber meist auch dieses Bild zugeschoben, dass eben diesen, ich sag jetzt mal bewusst faulen Arbeitslosen zugeschoben wird, weil es eben in der Gesellschaft diese Entwicklung gibt, dass man eben so ein Muster entwickelt.
Ja, ja, schnell.
Gibt es nach der Rollentheorie soziale Handlungen, die sozusagen jenseits der Rolle liegen oder nicht?
Ja, überlegen Sie. Ich meine, es im Prinzip muss es etwas sein, was keine soziale Position ist. Ja, also wenn Sie jetzt nach Hause gehen und die Tür hinter sich zumachen und niemand da ist, sind Sie dann frei sozusagen von sozialen Positionen oder von Rollenerwartungen, von Verhaltenserwartungen? Ja, das wäre ja, es gibt keine direkte Bezugsgruppe vielleicht in dem Moment, es kann sowas wie widersprüchliche Erwartungen nicht geben, aber es ist ein freier Raum, ja? Ja?
Aber ich würde sagen, es gibt auch noch das Überwinden von einem Schamgefühl, was man gegenüber sich selber hat, auch wenn man jetzt sagen würde, es ist jetzt gar niemand in der Nähe und ich bin mir sicher, mich sieht keiner, dann ist es ja immer noch so ein Gefühl, das da ist, was man auch noch überwinden müsste.
Also, wie gesagt, ne, das wäre genau dieser Hinweis: Können wir uns frei machen von Sozialität? Ja, haben wir nicht immer, und das wäre das, was natürlich auch Parsons sagt, wir haben was verinnerlicht, ja, wir haben Erwartungen auch an uns verinnerlicht, ja. Das heißt, wir würden in der Regel zu Hause eben nicht total ausflippen, ja, und irgendwie, was weiß ich, etwas machen, von dem wir wissen, das ist überhaupt nicht in Ordnung, in der Regel. Aber das wäre natürlich der Raum jenseits der Kontrolle, der direkten Kontrolle, wo wir tatsächlich solche Freiheiten uns nehmen könnten. die Insel nur nochmal, ja, das Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil, also sagen wir mal, auf dieser Insel leben keine Menschen, dann interessiert es die Soziologie nicht, weil dann mach gerade, was du willst, ja. Aber wenn jetzt auf dieser Insel Menschen aufscheinen, ja, dann werden sie natürlich alles tun, um Verhaltenssicherheit zu erlangen. Also im Sinne von, was erwartet der andere von mir? Welche Sprache spricht er? Wie kommuniziert er mit mir? Ja, also wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Wir haben gar, ne, wir werden, denken Sie an, wie heißt es dieses, The Beach, genau. Also früher hieß es mal anders. Früher hieß es, wie heißt der Mensch, der die Robinson Crusoe, vielen Dank. Was macht er mit diesem Freitag? Er versucht ihm Regeln beizubringen. Ja, er versucht ihm irgendwie zu sagen, was erwarte ich von mir, von dir? Was müssen wir tun, damit wir hier beide leben können? Ja, und sofort Sozialität und sofort auch Kontrolle. Ja. Es wird unruhig. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Wenn Sie noch gewichtige Fragen haben im Tutorium oder dann heben Sie es auf für die nächste Woche. Vielen Dank.